Als Mitte März die ersten Kontaktbeschränkungen beschlossen wurden, um die Pandemie einzudämmen, hat man schon vermutet, dass die häusliche Gewalt steigen wird. Frau Steiner, Sie forschen an der TU in München in den Bereichen der globalen Gesundheit und Entwicklungsökonomie. Sie haben eine Studie zur häuslichen Gewalt gegen Frauen und Kinder in Deutschland in der Zeit der strengsten Kontaktbeschränkungen geführt. Was sind die Ergebnisse Ihrer Studie?
Ja, vielen Dank. Es handelt sich um ein Forschungsprojekt zusammen mit meiner Kollegin Dr. Kara Ewald von dem RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen und Berlin. Und wir haben im Rahmen dieser Studie knapp 4000 Frauen in Deutschland befragt, in Form von einer Online-Umfrage und haben eben verschiedene Formen von Gewalt gemessen. Und zwar beinhaltet das körperliche Gewalt, emotionale Gewalt und sexuelle Gewalt. Und in unserer gesamten Stichprobe finden wir jetzt eben folgende Häufigkeiten. Wir finden, dass 3,1% der befragten Frauen von körperlichen Auseinandersetzungen mit ihrem Partner im vergangenen Monat berichtet haben. Dann finden wir emotionale Formen von Gewalt, also zum Beispiel 2,2% der Frauen durften ihr Haus nicht ohne die Erlaubnis des Partners verlassen und sogar 4,6% der Frauen gaben an, dass ihr Partner ihre sozialen Kontakte und ihre Kommunikation mit Personen außerhalb des Haushaltes überwacht und kontrolliert. Und wir haben auch sexuelle Gewalt gemessen und finden, dass hier 3,6% der befragten Frauen angeben, dass sie innerhalb des letzten Monats von ihrem Partner zum Geschlechtsverkehr genötigt wurden. Dann haben wir auch noch körperliche Gewalt an Kindern untersucht und haben hier Frauen gefragt, ob sie oder auch ein anderes Haushaltsmitglied innerhalb des letzten Monats ein Kind körperlich bestraft haben. Also das kann beinhalten eine Ohrfeige oder einen Tritt oder einen Stoß. Und da gaben 6,5% der Frauen an, dass es eben zu körperlicher Gewalt an einem oder mehrerer Kinder im Haushalt kam.
Und waren Sie von diesen Ergebnissen überrascht?
Ja, das ist eine gute Frage, die uns schon oft gestellt wurde. Und tatsächlich können wir darüber keine gute Aussage treffen, weil wir eben keine vergleichbaren Zahlen von der Zeit vor Corona kennen. Also uns alle interessiert ja eigentlich, ob jetzt die Kontaktbeschränkungen als solche und die Pandemie als solche die Gewalt steigen lassen haben. Aber es ist schwierig, diese Daten eben mit Daten von vorher zu vergleichen. Typischerweise wird in Studien zu häuslicher Gewalt, nämlich nicht nach dem letzten Monat gefragt, wie bei uns, sondern nach dem letzten Jahr oder sogar nach dem gesamten Leben. Und Fragen sind auch oft ein bisschen anders formuliert und deswegen ist es eben schwierig, die Zahlen direkt im Vergleich zueinander zu setzen.
Und welche Frauen und Kinder wurden am meisten von Gewalt betroffen?
Ja, wir haben tatsächlich verschiedene Risikofaktoren untersucht, die in Bezug auf die Corona-Krise erfasst wurden. Und darunter haben wir zum Beispiel gesehen, dass Frauen, die selbst in Heimquarantäne waren, weil sie Kontakt mit einer infizierten Person hatten oder weil sie eigene Symptome hatten, dass diese Frauen mehr von Gewalt betroffen waren. Also hier haben wir eine Häufigkeit von Gewalt und Konflikten, die fast doppelt so hoch war. Und auch in Heimquarantäne, in Haushalten waren auch Kinder stärker von Gewalt betroffen. Und das hat natürlich wichtige Implikationen für Länder, in denen diese Ausgangssperren sehr viel strenger waren in Deutschland, weil es eben heißen könnte, dass dort dann auch das Gewalt- und Konfliktpotenzial höher ist. Dann haben wir noch gefunden, dass Frauen und auch Frauen und ihre Partner, die akute finanzielle Sorgen haben aufgrund von Corona, also die beispielsweise Angst haben, dass sie durch die Corona-Krise ihren Arbeitsplatz verlieren oder die Angst haben, dass eine wirtschaftliche Rezession eintritt, dass diese Partnerschaften auch ein höheres Konfliktpotenzial aufgewiesen haben. Und dann finden wir noch, dass Haushalte, in denen die Partner von psychischen Problemen berichten, dass diese Haushalte eben ein höheres Konflikt- und Gewaltpotenzial haben. Hier können wir nicht genau feststellen, ob die psychischen Probleme aufgrund von Corona entstehen oder entstanden sind, weil wir eben auch hier keine Daten von vor der Krise haben, aber es ist durchaus möglich, dass der verbundene Stress mit der Corona-Krise und die Sorgen um den Arbeitsplatz und vielleicht auch die soziale Isolation eben dazu führen, dass sich Angst und Depressionen erhöhen. Und dass das wiederum das Konfliktpotenzial verstärken kann.
Haben Sie Frauen, die von Gewalt betroffen wurden, die Hilfsangebote benutzt?
Ja, das ist eines der wichtigsten Erkenntnisse aus unserer Studie, dass nämlich existierende Hilfsangebote nicht genügend bekannt waren. Also Hilfsangebote wie zum Beispiel die Telefonseelsorge oder das Hilfetelefon für häusliche Gewalt. Weniger als 50% der Frauen kannten überhaupt diese Hilfestellen und weniger als 10% der Frauen, die direkt von Gewalt betroffen waren, haben auch tatsächlich von diesen Hilfsangeboten Gebrauch gemacht. Und eine Erklärung, die wir dazu gefunden haben oder eine mögliche Erklärung könnte eben sein, dass es besonders schwierig ist, solche Beratungsgespräche über Telefon zu führen, wenn ein möglicher Täter eben mit im selben Haus ist und das Gespräch mit anhören könnte. Und wir haben auch gefunden, dass das Codewort Maske 19, das verwendet werden soll in Apotheken, um dort spezifische Hilfe für häusliche Gewalt erhalten zu können, dass das auch nicht wirklich gut bekannt war. Also nur 5,5% der betroffenen Frauen hatten von diesem Codewort gehört und weniger als 2% hatten tatsächlich davon Gebrauch gemacht.
Dann frage ich mich, wie Sie Ihre Studie geführt haben, nicht telefonisch, oder?
Richtig, wir haben die Frauen per Online-Befragung interviewt und das haben wir eben explizit so gewählt, weil es als Frageform die Anonymität maximieren kann. Also die Frauen mussten auch nicht ihren Namen angeben, ihren Wohnort, ihre Telefonnummer und konnten so vollständig anonym bleiben. Und wir konnten eben auch keine Rückschlüsse auf einzelne Personen schließen und hoffen, dass wir eben durch diese Frageform in der Lage waren, auch näher an die tatsächliche Dunkelziffer heranzukommen.
Da es für Opfer von Vergewaltigung und Gewalt im Allgemeinen schwierig sein kann, darüber zu sprechen, haben Sie eine anerkannte indirekte Fragemethode benutzt. Wie sieht das aus?
Ja, wie Sie schon gesagt haben, ist eben Gewalt natürlich ein stigmatisiertes und schambehaftes Thema, sowohl für Täter als auch für Opfer. Also es kann eben auch durchaus sein, dass Opfer uns nicht von Gewalterfahrungen berichten, weil sie irgendwie Angst vor möglichen negativen Konsequenzen haben. Und deswegen müssen wir eben immer davon ausgehen, dass es eine Dunkelziffer gibt. Und wir haben jetzt, wie Sie schon gesagt haben, so eine indirekte Fragemethode benutzt, die auch in anderer Sozialforschung schon Anwendung gefunden hat, zum Beispiel wenn es um politische Einstellungen geht. Und die Methode funktioniert so, dass wir zufällig die befragten Personen in zwei Gruppen einteilen. Also vor dem Interview werden sie zufällig in eine von zwei Gruppen eingeteilt. Und einer dieser Gruppen werden dann vier sogenannte nicht-sensible Aussagen gezeigt. Also das könnten Aussagen sein wie, ich war schon einmal in Italien. Und dann müssen sie angeben, wie viele der Aussagen auf sie zutreffen. Also zum Beispiel zwei von vier. Aber sie müssen eben nicht genau angeben, welche der Aussagen auf sie zutreffen. Und dann die andere Gruppe erhält die gleichen vier Aussagen und noch eine zusätzliche sensible Aussage. Und das ist in unserem Fall eben eine Aussage zu Gewalterfahrungen. Also zum Beispiel war das eine Aussage wie, ich wurde innerhalb des letzten Monats von meinem Partner zum Geschlechtsverkehr genötigt. Und auch diese Gruppe muss dann lediglich angeben, wie viele von fünf Aussagen zutreffend sind. Aber wir als Wissenschaftlerinnen können nie Rückschlüsse darüber ziehen, welche der einzelnen Personen dann auf die jeweilige, welche der einzelnen Aussagen auf die jeweilige Person zutreffen. Und am Ende vergleichen wir die Mittelwerte in den beiden Gruppen und können daraus dann die Häufigkeit von Gewalt ableiten.
Dass diese Studie einen Zeitraum von nur wenigen Wochen untersucht, ist eine Besonderheit dieser Studie und wäre das sinnvoll, auch in normalen Umständen ähnliche Studien zu führen?
Ja, wir hätten jetzt natürlich sehr gerne vergleichbare Daten von der Zeit vor Covid-19 und grundsätzlich kann man sagen, dass so ein regelmäßiges Monitoring über Umfragen natürlich wichtig sein kann, um zum Beispiel Risikogruppen zu identifizieren und dann auch präventiv arbeiten zu können. Allerdings ist es auch wichtig zu betonen, dass so eine Befragung natürlich gerade für Opfer auch emotional belastend sein kann. Also wenn Gewalterfahrungen spezifisch abgefragt werden und vielleicht sogar wiederholt abgefragt werden, kann das natürlich auch eine retraumatisierende Wirkung haben. Und deswegen ist es immer eine Abwägung zwischen dem Schutz möglicher Opfer und dann eben dem der Notwendigkeit, eine robuste Datengrundlage zu haben.
Und was bedeuten Ihre Ergebnisse in dem Fall, dass ein weiterer Lockdown wurde?
Ja, wie Sie sagen, ist es natürlich möglich, dass es eine zweite Infektionswelle gibt und dann eben ein weiterer Lockdown oder weitere Kontaktbeschränkungen darauf folgen. Und wichtig ist auf jeden Fall, dass wir nicht die Physical Distancing-Maßnahmen als solche kritisieren wollen. Also wir sind auf jeden Fall der Meinung, dass diese aus virologischer Sicht notwendig waren und unsere Ergebnisse liegen eigentlich auf jeden Fall eher nahe, dass diese virologischen Maßnahmen eben durch andere Unterstützungsangebote und Hilfsangebote, insbesondere für vulnerable Gruppen, ergänzt werden oder ja, dass diese zusätzlich bereitgestellt werden sollten. Also könnte man aus unseren Ergebnissen schließen, dass zum Beispiel Frauenhäuser systemrelevant sein müssen und genügend staatliche Finanzierung erhalten müssen. Wir haben auch gesehen, dass eine erhöhte Gewalt- und Konfliktbereitschaft in Haushalten geherrscht hat, die kleine Kinder haben, also Kinder von unter 10 Jahren. Und das kann natürlich bedeuten, dass gerade Eltern von jungen Kindern ein besonders hohes Stresslevel hatten während dieser Phase, weil eben die Kitas und Schulen geschlossen waren und der Betreuungsaufwand da so hoch war und man gleichzeitig noch vielleicht berufstätig war und auch im Homeoffice arbeiten sollte. Und gerade deswegen ist es notwendig, dass es auch Notunterkünfte gibt für Kinder von Eltern, die nicht in systemrelevanten Berufen arbeiten, aber sich eben natürlich trotzdem teilweise überfordert fühlen können in der gegebenen Situation. Und eine letzte Implikation ist auch noch das, weil wir eben gesehen haben, dass existierende Telefonberatungsangebote so selten genutzt werden, könnte eben eine Implikation sein, dass es mehr Online-Angebote geben muss, dass diese ausgeweitet und besser finanziert werden müssen und auch vielleicht über soziale Medien wie Facebook beworben werden müssen, und dass entweder diese Angebote eben auf häusliche Gewalt spezialisiert sind oder es aber auch psychologische Beratungsangebote online gibt, um eben den Risikofaktor von psychischen Problemen zu verhindern.